Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 104. Episode mit Erklärbär Fabian und Zangenampermetermesser-Jan. Hallihallo, Fabian.
Hey, hallo,
ja,
hallo.
Ich bin ja wirklich absolut überraschend positiv gestimmt, wie gut deine Bumpmapping-Ausführungen letzte Woche angekommen sind.
Ich noch mehr.
Ja, und da sah ich gleich am Anfang hier direkt verraten, ich glaube, da kommt Fabian nicht jetzt drum herum, in Zukunft sich Gedanken zu machen, wann er immer mal wieder den Erklärbär spielen dürfen wird. Ja. Aber diese Woche nicht. Du hast eine ganze Menge an der Uni zu tun. Lass uns über die anderen Themen reden, die wir heute auf dem Plan haben. Und da geht es zuerst einmal ins Mittelalter. Wir reden über Kingdom Come Deliverance 2. Da hat sich Wolfgang nach den Auftakttests zu RTX 5000, der Multi-Flame Generation, Fabian, wird es der Titel? Ich glaube, wir müssen das einfach mal bringen. Wir kommen da nicht drum herum.
Aber das hast ja auch nicht du dir ausgedacht.
Ja, das ist ja ein OG. Das ist ja noch schlimmer. Aber ja, also wir reden über den Techniktest zu Kingdom Come Deliverance, einem Spiel, was aktuell in aller Munde und auf ziemlich vielen Gaming-PCs am Laufen tun ist. Und du hattest am Wochenende eine Sonntagsfrage zu diesem Titel. Da können wir dann nochmal im Anschluss auf die Meinung der Community gucken. Und ich würde sagen, es ist schon sehr positiv tendenziell angekommen, auch auf Computerbase.
Ja.
Was auch positiv angekommen ist, und da sprechen wir im Nachgang drüber.
Der Community-Benchmark.
Ja, ich meine, da lag ja auch wirklich die Frucht, die hing ja noch nicht mal mehr im Baum, die lag ja schon im Mund.
Das war Fallobst.
Ja, der Community-Benchmark-Test zu Monster Hunter Wilds. Ein kostenloser Benchmark auf Steam. Relativ einfach zu bedienen. Das Einzige, was man mitbringen musste, war ein bisschen Sitzfleisch. Weil ja, sowas gibt es auch selten, dass man erstmal so lange Shader kompilieren lassen muss.
Das ging relativ fix, würde ich sagen. Und der Benchmark selber dauert halt irgendwie 6.
Ja, ich habe ja leider einen 9800X 3D genutzt, der bei Wolfgang ja dahingehend verschrien ist, dass er mit nur 8 Kernen ja wirklich auch in seinem GPU-Testsystem in vielen Spielen, wenn es um Shader-Compiling geht, was er ja am Tag relativ häufig sieht, weil wir wissen ja, nach jedem Grafikkartenwechsel müssen Shader neu kompiliert werden. Da verliert er wirklich Zeit aktuell gegenüber dem alten 7950X 3D.
Da bin ich mit meinem 5800X3D wohl abgehängt.
Da fehlt dir der direkte Vergleich.
Aber wie ein Leser in den Kommentaren schon anmerkte, dafür wurdest du dann während des Benchmarks mit einer wundervollen Schmelzkäse-Simulation in Echtzeit.
Ja, das war auf jeden Fall besser dargestellt als diese Baked Beans, die es ebenfalls zu verköstigen gibt. Also wir reden kurz über den Community-Benchmark zu Monster Hunter Wilds und die Masse an RTX 5090, die dann da schon zugegen gewesen.
Na, vor allem 5080.
Aber auch 5090, also das ist wirklich so viel Karten schon zu Hause, weil es müssen doch alles auch,
das sind halt alle, die nicht
Pressetester gewesen sein. Ja, und dann Stichwort Nvidia GeForce Multi-Flame Edition RTX 5000. Wir kommen natürlich nicht drum rum, zum Abschluss über die ganzen erneut auftretenden Kabelbrandthematiken und deren möglichen Ursachen zu sprechen. Fangen wir an. Kingdom Come Deliverance 2. Du spielst das aus. Du spielst es auch und vielleicht auch aus, Fabian. Ich denke, du hast so viel mit der Uni zu tun.
Ja, deswegen wird es dann noch eine ganze Weile dauern mit dem Ausspielen. Aber das habe ich mir jetzt die letzten Tage mal abends so ein bisschen angeschaut. Und ich bin auch sehr angetan. Also es gibt so ein paar Hürden, zu denen wir nachher noch kommen. Wir reden ja auch über die Sonntagsfrage, über das, was die Community gut und schlecht findet an diesem Spiel. Aber mit dem Test dann jetzt erstmal zur Grafik, die ist schon sehr hübsch. Und auch da gibt es ein paar, offensichtliche Stellschrauben, wo man noch hätte deutlich mehr rausholen können. Aber die Grafik wirkt in diesem Spiel weniger darüber, dass sie halt die beste Computer-Echtzeit-Grafik ist, die wir je gesehen haben,
als dadurch Computer-Echtzeit-Grafik wolltest.
Ja. Sowieso. Aber vor allem dadurch, wie diese Welt einfach unfassbar schön aufgebaut ist. Also nicht die einzelnen Elemente sind super, super toll, sondern die Anordnung im Grunde genommen, weil
die Komposition.
Es wirklich, wenn man da durchreitet oder durchläuft, durch diese mittelalterlichen landschaften,
Wollen wir den Podcast von vorne beginnen, Fabian?
Also das hat man, finde ich, so selten in Spielen, dass es wirklich so aussieht, als wäre es halt eine mittelalterliche Landschaft. Ne? Man hat halt, in der Regel sind Spiele dann ja von ihrer Open World relativ gleich aufgebaut. Man erkennt, dass es keine echte Landschaft ist, weil man halt einfach Point of Points of Interest hat, die irgendwie in einem Raster auf eine Map geklatscht sind. Das eine darf maximal so weit vom anderen entfernt sein, sonst läuft da eh keiner mehr lang und dann wird dazwischen halt aufgefüllt mit irgendwas. Und in dem Spiel hier, man hat wirklich den Eindruck, dass man einfach eine echte Karte hat. Also es sieht, ich weiß nicht, ob es super glaubwürdig ist. Ich weiß nicht, wie die Gegend da aussieht. Ich war da noch nie. Ich weiß auch nicht, kann jetzt auch nicht beurteilen aus dem Stegreif, ob diese Architektur und der Lebensstil, der da gezeigt wird, wirklich authentisch ist. Im Zweifelsfall ist es das bestimmt nicht. Das wird nicht historisch 100% akkurat sein, aber es schafft es zumindest, den Eindruck zu vermitteln, als wäre es. Und das schafft es sehr, sehr gut.
The Witcher 3 ist doch aber auch
toll.
Ähnlich, oder? Also ich, das fand ich.
Also zum einen ist das natürlich Fantasy.
Ja, gut. Nein, ich meine aber so ein,
also klar, The Witcher. Ja. So. Aber man merkt, denke ich, und das ist so ein Aspekt, wo ich eigentlich hinten rauf eher kommen wollte, man merkt, dass The Witcher 3 halt dieses Jahr 5 Jahre alt wird, glaube ich.
Ja,
10 meine ich, 2015 ist es erschienen, also es wird 10 Jahre alt. Und The Witcher 3 hat zwar eine sehr schöne Open World, aber keine Open World, wo ich auch dieses Siegel, das sieht nach einer realistischen Landschaft aus, geben würde. Also teilweise schon, teilweise tut es das, aber Kingdom Come ist da auf einem anderen Level und das ist auch nicht wie bei irgendeinem anderen Spiel, wo ich mich jetzt dran erinnern kann. Also das ist wieder so eine Art Titel, wo man im Grunde genommen schon genug rausziehen kann, indem man einfach nur spazieren geht. Wenn man im Real Life gerne wandert und jetzt Winter ist und man das nicht so gut machen kann, einfach Kingdom Come kaufen und da ein bisschen in der Landschaft rumlaufen, ist es fast genauso gut.
Und das haben die Warhorse Studios auf Basis der CryEngine gezaubert. Mit DirectX 12. CryEngine, ein aussterbendes Relikt, zumindest auf dem Gaming-PC. Aber ja, beachtlich. Und ohne, dass sie dann darüber hinaus alle Checkboxen in der von Wolfgang inzwischen ja so mit viel Liebe zum Detail gepflegten technische Merkmale Tabelle gecheckt haben. Denn, ja, was gibt es? Eigentlich nur DLSS und FSR Super Resolution. Punkt.
Also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Fake-Techniken, die nicht aufgeführt sind, weil sie als nicht Fake wahrgenommen werden. Hier müssen nur noch die Sachen aufgeführt werden, die explizit noch als Fake wahrgenommen werden, weil sie noch nicht alt genug sind. ja, Bump-Mapping nur als Displacement-Mapping. Aber da fangen wir jetzt nicht wieder an. Nee, es gibt kein Raytracing und es gibt kein Frame-Generation. Und keine Frame-Generation ist kein so großes Problem, denn dadurch, dass wir kein Raytracing haben, sind die Leistungsanforderungen. Also Wolfgang hat geschrieben im Test, dass sie schon sehr hoch sind, wenn man mit Ultra testet und Radeon verwendet oder experimentell dann schon, da kommen wir gleich zu auf die Benchmarks. Aber ich würde sagen, es läuft ordentlich. Also vor allem, wenn man diese Regler ein bisschen bedient und DLSS oder FSR verwendet, es läuft ordentlich. Da kann man sich wirklich nicht beschweren, finde ich. Also gerade zum Release-Tag ist es ja inzwischen quasi schon ein Lob, wenn man sagen kann, es läuft nicht
Spider-Man schlecht. 2, I hear you trapsen.
Ja. Aber ja, also kein Raytracing. Sollen wir damit jetzt anfangen? Also wir haben ja die Situation in diesem Spiel, dass wir eine offene Spielwelt haben, die einen Tag, Nacht und einen Wetterwechsel hat. Das heißt, es ist prinzipiell eine Situation, wo wir von einer dynamischen, realistischen Beleuchtung stark profitieren würden, zumal wir häufig in Situationen unterwegs sind, wo wir keine hundertprozentige Sonneneinstrahlung auf alles haben, sondern wir in einem Wald sind, wo dann natürlich alles ein bisschen beschattet ist oder wir in so halb unterdacht, überdacht. In Häusern, in Arkaden unterwegs sind oder da halt offene Fenster sind, wo das Licht dann reinscheint. Und in diesen Szenarien, wo man eigentlich theoretisch hohe Kontraste hätte, über die Mischung von Schatten und Licht von der Sonne halt, da wird es dann häufig ein bisschen stumpf, weil das Spiel aufgrund seiner dynamischen Wetter und Tageszeiten natürlich nicht für jede Vegetation im Wald eine Shadow
Ja.
Map hinterlegen kann, also die Schatten einfach quasi aufmalen kann. Und dann wirkt es ein bisschen platt. Also sie schaffen es gerade beim Sonnenauf- und Sonnenuntergang, wenn man die in freier Landschaft zuschaut, das sieht sehr, sehr,
Ja,
sehr
ist
hübsch aus.
auf,
Also
das ist
das
das
schaffen sie
Wolfgang.
auf beeindruckende Art und Weise. Nee, also wirklich, es ist richtig, richtig hübsch anzusehen dann. Aber ich finde, man merkt diese, ja, dass es bei der Beleuchtung halt eben nicht den Stand der letzten 5 Jahre aufgegriffen hat für so eine große Produktion, sondern da dann halt eher auf dem Niveau von Indie-Games ist, weil es halt kein Raytracing gibt und damit sieht es dann halt bisschen
Du
platt
hast
aus, wenn man im Wald unterwegs ist.
Upscaling schon genannt. FSR gibt es und DLSS. Allerdings nur in dem alten Modell, also nicht das neue DLSS 4 Transformer-Modell.
Ja, gut.
FSR, ja.
Also das ist ja inzwischen, denke ich, gesetzt. Also wenn nochmal ein Spiel kommt in dieser Größenordnung,
Ja,
das
ja.
nicht Upscaling unterstützt, dann wäre das ja. Aber da gibt es keine
Ja.
Überraschung, ne? Also DLSS funktioniert halt besser als FSR, weil es sind halt auch noch die Dreier und die, ja, in beiden Fällen die Dreier-Varianten. Also es ist kein FSR4, wer hätte es gedacht, genauso auch kein DLSS4. Insofern zeigen sich da keine Überraschungen. Ich wollte noch zum
Ah
Raytracing
ja.
eine weitere Sache sagen. Wir haben ja in diesem Spiel häufig Seen,
Ah ja.
Bergseen. Also auf der ganzen Map verteilt sind Bergseen. Und neben so einem Bergsee ist in der Regel ja ein Berggipfel. Dieser Berggipfel wird also in diesem Bergsee gespiegelt, reflektiert. Aber weil wir kein Raytracing haben, funktioniert das Ganze natürlich über Screenspace Reflections. Und wenn man dann an diesem Bergsee entlang reitet und dann auf den Bergsee schaut und dann wieder woanders hinschaut oder man den Kopf hebt und senkt, weil da ein Hügel ist, man auf dem Pferd ist, man kämpft, was auch immer, man sieht immer im Augenwinkel, wie sich diese Reflexion des Berges in diesem Bergsee in den Bildschirm reinschiebt und dann ist sie wieder raus. Dann kommt sie wieder
Ja.
rein und dann geht sie wieder raus. Denn natürlich, wenn wir Screenspace Reflections haben, kann nur das reflektieren, was auch irgendwo auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und wenn ich den See direkt anschaue und der Berg nicht mehr auf meinem
Ja.
Bildschirm ist, dann ist die Reflexion halt auch nicht mehr da. Und also man sieht, finde ich, in diesem Spiel an mehreren Stellen, wie es profitiert hätte von Raytracing. Auch wenn es keine Neonbeleuchtung mit nassen Pfützen gibt, wie in Cyberpunk. Das wäre trotzdem ein Spiel, das, denke ich, wirklich ordentlich profitiert hätte. Das wäre der eine Kritikpunkt an der Grafik. Der zweite Kritikpunkt wären die
Ja.
Gesichtsanimationen.
Vielleicht haben wir früher noch so
Die sind.
ausgesehen.
Also ich meine nicht, dass die Gesichter schlecht aussehen. Sie sehen ein ganz bisschen. Ja, wo, nee, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ist okay. Aber also so ein bisschen nach Wachsfigur. Aber das ist nicht schlimm. Nur hat man häufig auch Cutscenes und da ist es dann immer ein bisschen schade, dass die Gesichtsanimationen ein wenig starr, ein wenig unvollkommen wirken. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es sieht mir nicht nach High Quality Motion Capturing aus. Das ist in den meisten AAA-Produktionen heutzutage besser. Und wenn man es vergleicht mit den Referenzbeispielen wie The Last of Us Part 2 oder Hellblade 2, dann ist es 2 Stufen
Gut,
drunter.
nichtsdestoweniger würdest du jederzeit, wenn es draußen regnet und dunkel ist, das Spiel anschmeißen und eine Runde in dieser Welt
Genau, also
spazieren gehen.
das sind im
Ja.
Endeffekt auch die einzigen beiden Kritikpunkte. Und also, dass man halt sagt, es hätte an diesen beiden Stellen noch besser sein können. Ansonsten, es ist ja quasi auch schon Lob, ne? Also muss ja Lob genug sein, dass wir jetzt sagen, hier könnte man es noch besser machen können. Ansonsten ist es
Einen
gut. Nee,
kleinen Hinweis
ist
hatte
wirklich schön.
Wolfgang für alle DLSS-Nutzer. Das ist wohl am wahnsinnig nachschärfen ab Werk. Also Default, da sah sein Tipp, den Regler komplett runterzuziehen, wenn man DLSS nutzt, weil es sonst schon sehr gekünstelt gestochen scharf aussieht. Ansonsten hast du schon gesagt,
Bei
DLSS,
FSR sah es
nee,
nicht
war es
so,
nicht
ne?
so und da ist wieder das übliche Spiel FSR in UHD, ja, mach mal an, das sieht in der Regel besser aus als nativ, weil man eine höhere Bildstabilität und mehr rekonstruierte Details hat. Darunter ist DLSS deutlich überlegen. Aber ebenso ultra scharf eingestellt, dass sein Hinweis war, lieber die Schärfe runternehmen, dann sieht es im.
Tendenziell ist das halt was, was viele Leute auch sehr
Ja,
mögen.
genau. Das,
Also,
ja.
dass Bildqualität über die Bildschärfe definiert wird, das sieht man auch häufig, gerade in diesen Upsampling,
So, wie
Upscaling-Debatten.
läuft's denn? Wolfgang hat es getestet in 3 Auflösungen. Nein, in 4 Auflösungen, aber standardmäßig in 3, weil dieser Titel auch noch in den GPU-Test-Parcours mit aufgenommen wird. Und da ist die Standardauflösung nun mal, die alle Grafikkarten absolvieren müssen, WQAD, und über UWQAD und UHD werden es dann immer weniger. Aber es gibt auch noch Full-HD-Runs mit den Karten, die man in der Regel nur in Full-HD nutzen sollte. Er hat also die 3 Auflösungen plus dann noch einzelne Benchmarks oder Performance-Angaben zu Full-HD gemacht. Und ja, er hat auch dieses Mal wieder relativ hohe Einstellungen genutzt, nämlich das Ultra-Preset als Default und dieses experimentelle Gib-Ihm-Preset, was aber nicht wirklich besser aussieht, also in Nuancen hier und da mal besser aussieht, das noch als zusätzliche Info dann on top.
Ich finde es generell relativ smart von den Entwicklern. Das haben wir ja hier in diesem Spiel nicht zum ersten Mal, dass man darüber, dass man dazu hingeht, das höchste Preset nicht mehr Ultra, sondern irgendwas darüber zu nennen.
Hyper.
Weil, ja, irgendwas halt. Ich meine, das war doch in, das hat Ubisoft doch auch gemacht, in Star Wars Outlaws oder Avatar Pandora.
Ja, Indiana Jones jetzt auch, ne?
Und da war es ja so, Indiana Jones, genau, also ich glaube, in den Ubisoft-Dingern war es ja sogar versteckt und man musste es irgendwie aktivieren außerhalb des Spiels. Ich finde das relativ smart, weil dann weniger rumgeheult wird aus den üblichen Ecken, wenn man alles auf Max stellt und es dann nicht super flüssig läuft, ne? Also wenn man quasi den Crisis-Effekt von damals hat. Damals war es ja, wow, alles total toll. Heute ist es, was? Schlecht optimierter Scheiß.
Ja.
Und das wird ein bisschen abgelindert dadurch, dass man halt einfach das zweithöchste Quality nennt. Das ist, denke ich, relativ smart.
Oder
das
Ultra.
Hat, Ultra meine ich. Das hat Wolfgang jetzt auch entsprechend hier primär getestet. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Modi darunter. Ne? Also Hoch, Mittel, wie das meistens so ist, ist der Schritt von Hoch zu Ultra natürlich sichtbar. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, es wird unspielbar mit Hoch.
Ja, und wir werden zumindest aktuell, ich schaue mal aus dem Fenster, was ich im Keller nicht habe, wahrscheinlich auch zu diesem Spiel noch einen Community-Benchmark ins Leben rufen. Dann gibt es auch niedrigere Presets zum Testen, die dann auch auf schwächeren Systemen höhere FPS zeigen und damit repräsentieren, wie viele von euch dieses Spiel aber auch spielen werden. Ja.
Ja, apropos FPS. Ja, jetzt. So. WQHD, was braucht man für die magische 60? Eine Radeon 7800 XT. Die schafft ziemlich genau 60 FPS im Durchschnitt in Wolfgangs Testszene, die ein bisschen fordernder ist als der Durchschnitt des Spiels. Das heißt, wenn man hier 60 FPS hat, dann sollte das in den allermeisten Fällen im Spiel auch hinhauen oder man hätte sogar mehr. Allerdings beinahe auch 57 FPS mit einer RTX 4060 Ti und zwar der 8 GB Variante.
Und ich muss noch eine Sache anmerken, WQHD ist die Ausgabeauflösung. Ja, auch in diesem Spiel hat Wolfgang am WQAD in allen Titeln, in allen Auflösungen wieder DLSS oder FSR Quality genutzt, weil es ja bei FSR nicht unbedingt besser, aber bei DLSS sogar besser aussieht als natives Rendern und dann nimmt man doch auch die FPS-Zuwächse mit. Zurück zu dir.
Na, also. Okay, ich gehe da jetzt nicht wieder drauf ein. Wir haben das oft genug. also worauf ich eigentlich hinaus wollte, eine 4060 Ti 8 GB, die fast so stark ist wie eine 7800 XT,
16 GB. Ja, darauf merkt man schon was.
In diesem Spiel sind GeForce-Grafikkarten deutlich stärker unterwegs als Radeon-Grafikkarten. Also deutlich stärker, nicht nur im Sinne von, dass sie offensichtlich die stärkeren Modelle haben, oben raus, ja, klar. Aber auch wenn wir uns halt den Vergleich mit unseren Benchmark-Parcours über 21 Titel anschauen. Ich war noch 21, oder?
23 sind es. Ich glaube, ja, es können 21 sein. Es sind 19 ohne Raytracing.
Ich war auf die Nikolaus-Frage hinaus.
Ja. Achso, entschuldige. Ach, der Nikolaus, der ist noch so weit hin.
Der hat sich in den Winterschlaf gelegt. Also wir wissen, dass ja eigentlich eine 7800 XT eher mit einer 4070 konkurriert, aber die ist in dem Fall hier 25% schneller. Wir wissen, dass eine 7900 XTX in der Regel mit einer 4080 konkurriert. Die ist in dem Fall hier 30% schneller in Form der Super. Es ist ein sehr, sehr großer Abstand, einen größeren Abstand, als man den normalerweise, man hat ja immer Schwankungen, klar, je nach Engine, je nach Spiel. Aber das ist ein größerer Abstand, als man den bei großen Produktionen, wo wir ja durchaus ein gutes Grad an Polishing zum Release haben, auf GeForce-Grafikkarten offensichtlich, als man das erwarten würde. Also es ist schon eine Hausnummer, wenn dann eine XTX nicht mal mehr mit der 4070 Ti super mithalten kann.
Ja, man merkt es ja auch bei den blauen Balken, denn Intel Arc ist auf den ersten Blick stark im Vergleich zu Radeon, aber nein, letztendlich ist Radeon einfach nur auch im Vergleich zu Intel Arc sehr schwach. Das ist eine Arc B580, liegt so auf 4060 Niveau, aber in dem spielt interessanterweise auch nicht vor der A77, das schafft sie nicht.
Das ist der nächste Aspekt. Ja, normalerweise liegt die B580, obwohl sie kleiner ist, also weniger Ausführungseinheiten hat, liegt sie aufgrund ihrer architektonischen Vorteile doch meistens da deutlich vor der 77, also dem alten Intel-Top-Modell, wenn man so will. Aber hier überhaupt nicht. Hier landen die ziemlich gleich auf mit der RTX 4060 bei so 50 FPS. Aber auch das, ne, das sind ja Regionen, die kriegt man ohne Probleme ins Spielbare, wenn man einfach ein paar Einstellungen auf hoch runterstellt. Das heißt, in WQHD würde ich mal sagen, auch mit einer 7600, das ist jetzt die kleinste, die hat 40 FPS, auch das kriegt man locker spielbar, wenn man gerade von Ultra ausgeht. Also in WQHD eigentlich kein Problem. Und oben raus mit einer 4080, 115, 116 FPS, 4090, 145, 5090, 177. Also das läuft sehr, sehr gut.
22% haben wir übrigens Leistungsunterschied in WQHD zwischen 5090 und 4090 oben raus. Lass uns nochmal auf UHD blicken, sind es dann 26%.
Oho. Ja. Ja, 26 sind ja auch ungefähr das, was wir damals im Test hatten.
Ja, 24 mit allen Spielen drin, inklusive der 6, die auf DLSS Quality setzen. Jetzt haben wir hier auch auf DLSS Quality gesetzt. Das ist jetzt in dem Fall, schneidet sie etwas besser ab, nämlich 26%. Das hatten wir im anderen Parcours, wenn kein DLSS Quality zum Einsatz kommt.
Ja, Kingdom Come skaliert überdurchschnittlich auf der 5090. Ja. Kingdom Come zeigt, wo die Reise hingeht. Solange sie nicht brennt. 5090 wird immer stärker. Ja. Ich habe schon die Headlines.
So, behalten. Also UAD. Da braucht man eigentlich auch wieder eine GeForce.
Es gibt eine Radeon-Grafikkarte, die es in UHD mit dem Ultra-Preset und den FSR Quality schafft, 60 FPS zu erreichen. Das ist die XTX. Die kommt auf 64 FPS und liegt damit dann auch wieder knapp hinter der 4070 Ti Super. Und mit einer GeForce ab dieser, also mit allen GeForce-Grafikkarten, die 16 GB oder mehr Speicher haben, mal die 4060 Ti ausgeklammert, gar kein Problem, das flüssig darzustellen. 4090 dann in dem Fall bei 100 FPS und die 5090 bei 125 und die 4080 Super bei 77. Kein Thema, nur mit Radeon-Grafikkarten hat man es da dann halt wirklich schwierig. Und dazu kommt dann ja, das ist ja nicht das maximierte Preset, wir haben es eben gesagt, wir können jetzt auf das experimentelle Preset wechseln und das ist im Grunde genommen, das hat Wolfgang auch treffend beschrieben, glaube ich, als auf Radeon-Grafikkarten halt unbenutzbar, weil man dann mit einer XTX noch mal stärker zurückfällt, also generell mit Radeon-Grafikkarten und dann hat man noch 40 FPS.
In UAD.
Und die 4070 Ti Super ist 17% schneller und die 4080, die eigentlich der Gegenspieler ist, 35%. Was da genau passiert, was da die Gründe sind, das sind ja quasi Benchmarks, als hätten wir Raytracing, aber wir haben halt keines. Also,
ja.
Ich denke, da können wir eigentlich jetzt direkt machen. Ich denke, dass das schon noch was ist, wo in Zukunft noch Leistung freigelegt werden können, denn dass diese Leistung vorhanden ist und man sie prinzipiell auch auf die Straße bringen kann, das zeigt
Linux. Genau, Marek hat sich den Titel auch unter Linux angeguckt, läuft über Proton in Steam, lief sogar mit einer Nvidia-Grafikkarte, was ja oft massive Probleme nach sich zieht, lief auch auf der Arc B580, was ja vor Weihnachten sein Fazit mit bei einem Blick über eine ganze Reihe an Spielen, die normalerweise unter Linux, also Windows-Spiele, die unter Linux laufen, über Steam Proton, dass es halt überhaupt noch nicht so weit ist. Dieses Spiel lief auf Anhieb flüssig, ohne Grafikfehler, während die alte Alchemist-Karte, die er ausprobiert hat, nicht lief. Aber er hat dann auch Benchmarks angestellt mit der gleichen CPU und einer 7800 XT unter Linux im gleichen Setting wie Wolfgang und ja, so ungefähr 10% schneller unter Linux gewesen als unter Windows. Wir haben gerade gesehen, den Radeons fehlt oder gerade dieser Radeon fehlen wohl eher so 20% zum normalen Level. Also ganz wird die Bremse da nicht gelöst, aber
Und experimentell sogar
Genau.
30% oder mehr, aber
Ja.
10% sind ja schon
Ist
mal
was.
ein Schritt in die richtige Richtung und ist natürlich auch absolut verständlich, dass ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen wie Microsoft mit einer gefühlt endlosen Anzahl an Softwareentwicklern und unbegrenztem Budget es dann halt nicht schafft, eine Open-Source-Lösung bei der Performance
Ja, und
Konkurrenz
stellt
zu
doch wieder
machen.
die Frage, woran liegt es jetzt? Ja, es ist ja das gleiche Spiel, was über diese Übersetzungslayer, Proton und Wine und wie es nicht alles heißt, unter Linux für den Linux-Grafiktreiber von AMD fit gemacht wird. Der wird jetzt auch nicht federführend auf dieses Spiel optimiert worden sein, während der Windows-Treiber es noch nicht geworden ist. Und ja, also. Irgendwo schmeißt der Windows in dem Fall ja wieder Stöckchen in den Weg, die ja entweder gar nicht für AMD oder in dem Fall nur durch explizite Anpassungen durch AMD umschifft werden können. Und ja, ist es dann wieder AMDs Schuld? Nee, also kann doch nicht sein.
Stöckchen in den Weg werfen ist ja Microsofts Kernkompetenz mit Windows. Das ist
So, aber experimentell, du spielst du auf experimentell mit deiner 4080, weil du dir das Spiel ansonsten nicht geben kannst?
meine 4080 ist ja aufgrund der 250 Watt Fußfessel eher so eine 4070 Ti Super. Aber ja, also tatsächlich, ich habe so einen Mischmasch aus
Okay.
experimentell, Ultra und Hoch, aber überwiegend Ultra und experimentell. Mit DLSS, ich weiß gar nicht, ob es Balanced oder Quality ist. Ich glaube, ich habe es auf Quality gesetzt, weil es mir gereicht hat vom Leistungsniveau. Da wurde dann auch deutlich, dass Wolfgang, also ein UHD-Wolfgang, dass Wolfgang dann ein Worst-Case-Szenario
Ja.
gepickt hat, denn ich habe in den meisten Fällen deutlich mehr FPS als, was hat Wolfgang hier für die 4070 Ti Super gemessen? 66 mit Ultra und 45 mit experimentell, mit der 4080 53. Ich liege in der Regel so zwischen 60 und 80
Ja, er hat ja auch
FPS.
gesagt, seine Szene findet ja, glaube ich, mitten im Wald statt, dass das.
Ja, aber auch da habe ich mehr FPS. Also, gut, vielleicht liegt es daran, dass ich unter Windows 10 unterwegs bin und diese ganzen
Oder spielst du vielleicht
Security-Features
unter
aus sind.
Linux? Hast du mal
Vielleicht.
nachgeguckt?
Ah, das würde ich mitbekommen. Dann wird mich das Betriebssystem, glaube ich, nicht andauernd so nerven.
Ja, sonst Frame-Pacing hat ihm gefallen auf beiden Karten. Also, das war kein Problem. Das ist ja etwas, was in anderen Titeln dann immer mal wieder sehr nerven kann, auch wenn die FPS hoch liegen, dass es sich einfach nicht fluffig anfühlt, aber zumindest das ist jetzt hier kein Problem gewesen und VRAM passt, ne?
Gering,
Also er hat gesagt, 10
ja.
Gigabyte geht in allen Auflösungen, auch
Reicht für alles.
experimentell, auch auf allen Karten, die er sich angeguckt hat, ist dann.
Die 8 GB-Karten sind halt End of Life schon seit 2 Jahren, deswegen auch 10 GB sind inzwischen
Und deswegen
gering.
freuen wir uns
Unter
ja auf
drunter sollte man eh
5060
nicht.
Ti 8 GB und 5060 8 GB dann im.
Also ich würde die auch einfach ignorieren, ganz ehrlich. Aber gut, können wir aus der redaktionellen Sicht natürlich nicht machen, weil es Leute gibt, die googeln, ne, soll man das Ding kaufen, aber also was soll man da anderes machen, außer einfach nur noch einen riesigen Verriss mit einer fetten Kaufwarnung, war das halt. Aber egal, wir schweifen ab. 10 GB ist heutzutage für so ein Spiel mit so einer Grafik gering. Und selbst in UHD hat es dann in der Regel gereicht damit, ne? Also kann man
Also
nicht meckern,
technisches
aus der
Fazit,
Perspektive.
ja, das passt schon. Und dass es auch mit größeren, nee, mit kleineren Presets lauffähig oder noch deutlich besser läuft, auch auf kleineren Systemen, das werden wir uns dann hoffentlich Richtung Wochenende auch nochmal im Community Benchmark zusammen mit euch angucken können. Aber aus der Perspektive wird es doch seinen Erwartungen letztendlich doch mehr als gerecht. Oder auch wenn Raytracing fehlt und das mit diesen Screen Space Reflection Spiegelungen, die immer nur spiegeln können, was man auch sonst noch auf dem Schirm hat. Ja, das ist irgendwie, das ist schon einer der
Ich meine, man
dreckigeren
ist es.
Fake-Effekte, oder? Wenn wir nochmal letzte Woche anknüpfen. Also irgendwie eine simple Sache, ne, die ein extrem komplexes Problem einfach und ohne viel Performance zu kosten löst, aber sie ist halt auch wirklich mit der Hand am Bein.
Ja, das, ich meine, das Problem ist, dass man.
Jetzt kommt's. Lehnt euch zurück.
Ja, also wenn man hat ja in der Grafikpipeline, also in der Rendering-Pipeline, also die ja keine in Hardware gegossene Pipeline mehr ist, aber quasi das Schema, nachdem die Grafikkarte Grafik produziert, gibt es den Schritt View Cull and Clip. Und was man da im Endeffekt macht, ist, dass man alles abschneidet und wegschmeißt, was nicht im Sichtfeld des Spielers ist. Das heißt, der Berg, der wird halt nur dann gerendert, wenn er auch tatsächlich gesehen wird vom Spieler. Und er kann aber natürlich Reflexionen werfen auf das Wasser, auch wenn er gerade nicht gerendert wird, weil er nicht im Blickfeld ist, sondern nur über das Wasser im Blickfeld ist. Das heißt, man müsste, wenn man diese Reflexionen schaffen möchte, ohne Techniken wie beispielsweise Raytracing, wo dann trotzdem gegen die Geometrie im Bounding Volume Hierarchie getestet werden kann, auch wenn der Berg nicht gerendert wird, weil er verworfen wird, weil dieser Schritt vorher passiert, müsste man tatsächlich die komplette Spielwelt um den Spieler herum rendern, um auf Reflexionen testen zu können. Und das wäre unwahrscheinlich fordernder für die Grafik als Raytracing. Insofern ist Raytracing da die effizientere Fake-Lösung als
gut, alles für mich so ein ganz klassisches Beispiel, was die Komplexität von Spiegelung anbelangt, sind ja auch die Rückspiegel in irgendwelchen Rennspielen schon immer gewesen oder früher noch viel stärker als heutzutage, wo man eben auch Technologien entwickelt, erfunden hat, die da effizienter zurande gehen. Da hat ja früher das, die Reflexion im Rückspiegel oder den Außenspiegeln von Formel-1-Rennwagen haben ja früher teilweise die Leistung halbiert, weil man ja letztendlich nochmal alles hinter dem Auto auch noch verrendern musste.
Also das sind dann halt Situationen, wo man sagt, man kann alles dahinter rendern, weil es so elementar ist, weil es so ein konkret definierter Spiegel ist. Aber wenn du halt einen Bergsee hast, den du von allen Seiten sehen kannst, dann, also das wäre halt performance-technischer Suizid, das zu machen, das dann wirklich zu rendern.
Also gut, aber wir haben ja hier noch gefühlt 80 FPS auf den 50-90er Karten liegen, bis wir bei 30 angekommen sind. Insofern hätten die Hersteller den Weg doch auch einfach gehen können. Andere machen das ja auch. Ja, ich wollte mal mit meinem technischen Fazit dir die Möglichkeit geben, noch ein gesamttechnisches Fazit zu ziehen und dann zur Sonntagsfrage überleiten. Also passt es für dich?
Ich habe mein technisches Fazit ja quasi schon eröffnet, also damit ja angefangen. Ne? Ich finde es super hübsch. Also ich hatte damals bei Forbidden West ja gesagt, das ist Peak Rasterizer, ohne Raytracing wird es nicht besser. Und das ist hier im Endeffekt die gleiche Geschichte, ne? Also man sieht, was besser gemacht werden kann, aber das geht halt nur noch mit Raytracing. Denn wir können hier nicht die Dichte von Grashalmen, ja, kannst du weiter steigern, bringt aber nichts mehr. Oder die Texturen, nee, die sind alle super. Das sind die Geometrie, ja, okay, ja, gut, man könnte jetzt halt anfangen.
In den Bäumen, ne, das sind schon Sachen.
Du meinst Physikeffekte, ja, da ist sehr viel möglich, das kostet aber unfassbar, ne? Das kostet aber unfassbar an der Leistung. Also klar, man könnte jetzt halt hingehen und die Displacement-mappten Steine auf dem Pflasterweg, die könnte man mit Nanite oder Mesh-Shading machen und nicht Displacement-mappen. Dann sind die Texturen nochmal ein bisschen crisper da drauf. Aber das sind Nuancen. Also im Endeffekt der größte, offensichtlichste Schritt, den man hier hätte machen können, um die Grafik noch weiter zu verbessern, wäre auch nur Raytracing gewesen oder halt aufwendiges Motion-Capturing und geile Gesichtsanimationen, wie wir es bei Hellblade 2 und Last of Us Part 2 gesehen haben. Ansonsten bin ich mit dieser Grafik ziemlich wunschlos glücklich. Insbesondere, wie gesagt, die Darstellung, die Szenerie, die Anordnung, die Präsentation ist fantastisch. Das ist, denke ich, ein Spiel, wo selbst wenn man sich einfach nur für, wenn man mit dem Spiel selber nichts anfangen kann, aber einfach auf hübsche Grafik steht, vielleicht mal ein Video schauen oder sowas. Weil diese Grafik schafft halt viel mehr zu glänzen, als sie es eigentlich sollte, dadurch, dass es, wie gesagt, so unfassbar tolle Landschaften sind. Das haben die Entwickler sehr, sehr gut hinbekommen.
So, und dieses Spiel macht deswegen auch eine ganze Menge unserer Umfrageteilnehmer vom letzten Sonntag, die du ja in dem Fall nicht als Erklärbär, sondern als Ressortleiter Umfrage erstellt hast. Vielen Dank dafür. Viele haben da Bock drauf. Und zwar haben von knapp 3000 Teilnehmern 15% gesagt, ja, ich spiele das schon. 5% haben gesagt, ja, demnächst fange ich damit an, also 20%. 22%, dann sind wir schon bei 42%, haben gesagt, ja, aber ich warte noch ein paar Wochen bis Monate oder wenn es das via GOG gibt. Und
das soll wohl die nächsten Wochen
erscheinen. Jetzt wird es natürlich so ein bisschen unsicherer, aber weitere 20% sagen, ja, aber erst in einigen Jahren mit starken Rabatten. Aber wir nehmen jetzt mal der das Klassiker. Als, ja, letztendlich wollen 2/3 der Community dieses Spiel spielen oder spielen es. Sogar schon.
Knapp, ja. Knapp.
So, und
ich meine, gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, ein definitives Dementi, dass sie es nicht spielen wollen, das haben 11,3% gegeben. Wolfgang wird dann ja einer davon sein, wenn er das Schlimm. Wie war der Arbeitstitel des Tests? Mein Albtraumspiel oder so?
Ja, also er musste, na, würgen musste er jetzt nicht, aber es war schon die Tage ein Running Gag in der Redaktion, welche Abneigung er gegen das Setting hat. Ja.
Oh
Also
Mann.
wahrscheinlich lag es auch in dem
Also.
Fall wieder einfach nur daran, dass er es nicht kann. Oder ich weiß es nicht. Aber ja.
Ja, aber so tiefgründiges, gut, nee, tiefgründige
Weißt du
Story
was?
ist in
Ich
seinem Ding,
sollte
ne? Aber die
Wolfgang
Story
vielleicht
ist
mal
halt.
der Brief für den König vorlesen. Zurück. Ja,
Vorlesen.
vorlesen.
Während der da wieder Grafikkarten benchen darf, im Akkord, stellst du dich daneben
Ja,
und
es
liest
hat
ihn
aber
aus diesem
einige
Buch
Seiten,
vor.
das Buch. Hast du Kingdom Come Deliverance 1 gespielt? Ja, das war nur ein
Na,
Drittel oder 35%. Ne? Also hier, wir werden eine Verdopplung der Spielerschaft bei Kingdom Come Teil 2 erleben, demzufolge.
Ich hatte damals, als das nicht ganz neu war, aber irgendwie ein paar Jahre oder dann ein Jahr nach Release oder so, hatte ich das mal gekauft in irgendeinem Sale und angefangen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nach ein, zwei Stunden aufgehört habe, weil es mir alles zu hakelig und zu clumsy war. Insbesondere natürlich, weil das ist ja so ein Spiel, das sich sehr auf trägen Systemen, ich will jetzt nicht sagen, ausruht, dass er darauf setzt, um Immersion auf diese Art und Weise quasi zu brute-forcen. Im Sinne von, wenn du dich ewig damit beschäftigen musst und es realistisch dargestellt wird, dann ist es immersiv. Und damit schießt es natürlich in so eine Richtung, wie zum Beispiel auch Red Dead Redemption oder sowas.
Ja, man muss sich da
Und ich
schon
fand das aber
rein.
beim ersten, ich fand das beim ersten Teil teilweise wirklich sehr tedious. Hier ist es nicht ganz so schlimm, beziehungsweise vielleicht habe ich damit jetzt auch einfach weniger ein Problem. Es stört mich immer noch in bestimmten
Du bist
Aspekten, dazu kommen wir
gleichgültig
gleich. Auch die
geworden.
Community hat da so ihre Ärgernisse, aber man kommt, denke ich, was diese ganzen Aspekte angeht, besser mit dem zweiten Teil zurecht als mit dem ersten Teil. Generell ist, denke ich, der zweite Teil eine Evolution auf sämtlichen Dimensionen und Ebenen. Es gibt im Grunde genommen nichts, was sie nicht besser gemacht hätten als im ersten Teil. Und der erste Teil war ja schon gut, und dementsprechend fällt auch wieder das Fazit mit dem zweiten Teil. Wundert mich auch nicht, dass sie es nach einem, dass sie es jetzt halt schaffen, diese Marke da
Ja,
auszubauen.
und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Frage, wie gefällt dir Kingdom Come Deliverance 2 von unserer Community be beantwortet wurde, dann erinnere ich mich, oder dann sieht es so aus wie die Screen Space Reflections von den RTX 5090 und RTX 5080 Noten Umfragen. Denn die sind jetzt hier sehr kopflastig. 45% sagen, ja, sehr gut, besser als Teil 1.
Was eine
Und
Akrobat.
38% sagen immer noch, gut, das Spiel ist so, wie ich es erwartet habe. 8,5% sagen, ja, geht so, hatte mehr erwartet. Ja, 2,6% sagen nicht gut, ich warte auf Patches. Gut, das kann ja wirklich jetzt auch wieder einen technischen Hintergrund haben oder dass man vielleicht irgendwo mal hängen geblieben ist und ein Quest nicht funktioniert hat.
Man
Also,
braucht den Hardcore-Modus, der in den nächsten Monaten
naja.
nachgeliefert werden soll, sodass man nicht nur einer ausgewählten Situation, sondern gar nie speichern darf.
Und 6% haben gesagt, ich finde es schlecht, ich werde es zurückgeben. Ja, und da haben wir jetzt keinen direkten Vergleich mit anderen Titeln zuletzt gehabt, aber ja, und du hast es schon angesprochen, das Speichersystem. Man kann doch speichern, wann immer man will, Fabian.
Ja, wenn man das Spiel verlässt.
Ja.
Also tatsächlich, man kann nicht F5 machen für den Quick Save, sondern man muss das Spiel verlassen. Und zwar nicht nur in den
Ja.
Titelbildschirm, sondern verlassen. Und das ist auch tatsächlich die effizienteste und schnellste Art und Weise zu speichern, ja. Das heißt, wenn man Quicksaven will, entweder man stellt sich einen Trank her und konsumiert den oder man kauft diesen Trank oder man rennt zum nächstgelegenen Bett, wo man berechtigt drin schlafen darf, braucht aber alles mehr Zeit und Aufwand als einfach Spiel verlassen
Und
und neu
Wolfgang
starten.
misst ja mittlerweile auch im Techniktest, wie lange das auf seinem Ryzen 7 9800X 3D mit PCI Express 4.0 SSD dauert. Das sind dann, wenn ich dann raus bin, brauche ich nochmal 12 Sekunden ins Hauptmenü und 16 Sekunden, bis ich meinen Spielstand geladen habe. Also summa summarum muss man so 30 Sekunden fürs Speichern damit einkalkulieren.
Genau. Also, mehr kann man es auch wirklich so sehen. Man kann Quick Saven, aber dauert halt 30
Auf dem
Sekunden.
Schnellrechner, ja.
Und das, ne, Spiel beenden und neu laden hilft natürlich enorm der Immersion. Also, das behält die realistische Umgebung, Szenerie und das Feeling auf jeden Fall bei. Nee, also, ich hätte es beiseite, wenn man es natürlich komplett darauf verzichtet zu speichern, wenn man sagt, ich lebe mit meinen Entscheidungen und wenn ich dann halt aufgrund irgendeiner blöden Situation verrecke, dann ist es halt so. Ja, aber wenn man halt so nicht Spiele spielt,
Aber
Auf der anderen Seite treibt das System halt wirklich teilweise Blüten, wo man, gerade wenn man gerade nicht in Quests unterwegs ist, in den Quests wird ab und zu tatsächlich gesaved. Aber wenn man nicht in Quests unterwegs ist und einfach nur die Landschaft erkundet und hier und da vielleicht so ein paar Low-Level-Aufträge macht, die nicht als richtige, ordentliche Quest zählen, dann kann es sein, dass man in dieser Landschaft eine halbe Stunde, eine Stunde oder sogar noch länger, vielleicht 1,5 Stunden rumrennt. Oder wenn man nur lootet beispielsweise, dann rennt man da 2 Stunden durch die Welt und es gibt kein Safe. Und dann passiert irgendetwas. Ne? Man wird am Anfang mit Low-Level-Equipment von 3 Wölfen im Wald heimgesucht und kann denen auch nicht wegrennen, weil es Wölfe sind. Und dann bist du in der Sackgasse. Dann stirbst du und du hast entweder die Wahl, ein 2 Stunden altes Safe-Game zu laden oder ja, das war's. Du hast keine Wahl. Du musst ein 2 Stunden altes Safe-Game laden, denn wenn du stirbst, passiert genau so. Das. Oder das Spiel crasht. Das ist mir zum Beispiel passiert. Ne? In dem Fall war es nur eine halbe Stunde, die verloren gegangen ist, aber ich hatte einen Absturz. Und diese halbe Stunde war dann natürlich komplett weg. Und
ja, aber 25%.
Ich persönlich würde sagen, das muss so nicht sein.
Es kommt der Immersion zugute. 15% der Teilnehmer haben gesagt, ja, ich bin da indifferent, ob es Quicksaves gibt oder nicht, ist mir egal. Und ja, 60% der Teilnehmer, in dem Fall 1600, haben gesagt, ja, das stört mich. Ja, aber jeder.
Also man kann. Also man kann freispeichern, wenn man sagt, ich will aufhören, ich muss jetzt aufhören. Also die Debatte von wegen, ne, man wird gezwungen weiterzuspielen, wenn man nicht speichern kann, die gibt es nicht. Man kann immer sagen, ich beende jetzt und dann speichert es.
So, aber dann komme ich jedes Mal auf den Desktop und bin aus dem Spiel raus und könnte mich ja jetzt entscheiden, nicht weiterzuspielen, weil mich etwas wirklich extrem an dem Spiel dann doch nervt. Und wir haben oben schon gesehen, überwiegend positive Reaktionen, aber ja. Nummer 1 hätte wahrscheinlich auch Wolfgang angekreuzt, wenn es darum geht, welche Punkte einen abschrecken, das Spiel nach dem Speichern und damit dem Verlassen des Spiels wieder neu zu starten, dann ist es das komplizierte Kampfsystem mit 49% der Antworten. Vor 41%, die das fehlende Quick-Save-System bemängeln. Und
ich denke halt gerade die Kombination davon macht das Early-Game extrem, oder kann das Early-Game extrem frustrierend machen. Wenn man halt in den Kampf reinkommt, was man nicht immer verhindern kann, was teilweise auch einfach passiert, wenn man die Welt erkundet, und das macht, wie gesagt, Spaß, weil es eine sehr schöne Welt ist. Und wenn es dann gerade mehrere Gegner sind und man im Early Game ist, dann hat man häufig wirklich einen Deadlock, wo man einfach nur einen ewig alten Spielstand laden kann. Zum einen, weil das Kampfsystem halt so unfassbar fordernd ist und man das wirklich erst skillen und leveln und sich Equipment besorgen muss, dann wird es leichter, dann wird es besser, aber gerade am Anfang ist es sehr unangenehm, sagen wir es so. Und wenn du dann halt kein Safe hast, dann ist es eine Katastrophe. Gut, aber
und wahrscheinlich auch die meisten unserer Community-Mitglieder, die ja hier teilgenommen haben, werden definitiv erstmal dabei bleiben. Ich für meinen Teil belasse es erstmal dabei, der Brief für den König weiterzulesen. Ich halte dich da auf dem Laufenden. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde allein das, was ich bisher bei Wolfgang gesehen habe, und ich habe es mir auch schon privat runtergeladen, ich glaube, ich bin da so ein Spaziergänger potenziell, der einfach mal
guckt. Und das, also ich bin theoretisch jemand, der diese edgy These vertritt, dass die allermeisten Open-World-Games bessere Spiele wären, wenn man sie ihrer Open-World berauben und einfach nur noch die 70% Inhalt drin lassen würde, die besonders viel Spaß machen. Weil Open World meistens einfach verwendet wird, um eine höhere Spielzeit zu generieren, ohne viel Aufwand, weil
ja, man einfach immer
ist halt eh schon da, die Engine und die Assets. Also packen wir einfach mehr davon rein, machen ein bisschen Sammelgedöns hier, dies, das, und dann hast du mehr Spielzeit, aber die Qualität pro Minute, die sinkt halt. Das gilt insbesondere für Ubisoft-Titel. Aber bei diesem Spiel, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich persönlich auch sagen würde, das profitiert ungemein von seiner offenen Spielwelt. Das hätte als lineares Spiel nicht so gut funktioniert, wie es hier funktioniert, weil diese offene Spielwelt im Grunde genommen der Held des Spiels ist.
Und wie sie eben
präsentiert. Das ist von mir auch das höchste, das größte Lob, das man für ein Open-World-Spiel erwarten kann.
Dann lass uns jetzt mal zum Community-Benchmark von Monster Hunter Wilds kommen. Das erscheint in 2 Wochen und 2 Tagen, am 28. Februar. Und da gab es in der letzten Woche einen Standalone kostenlosen Benchmark auf Steam. Ich glaube, 24 GB musste man runterladen. Dann konnte man diesen Benchmark starten. Er bietet mir auch wirklich nichts anderes, außer die Möglichkeit, einen Benchmark laufen zu lassen in verschiedenen Grafikeinstellungen.
Gibt es auch immer noch. Also noch bis zum Release am 28.
Und der Benchmark...
Es gab letztes Wochenende und nächstes Wochenende, soweit ich weiß, auch findet eine Open Beta statt. Das heißt, wenn man auch noch mehr als diesen Benchmark sehen möchte vom Spiel, dann am Wochenende.
Ich habe bisher aber nur den Benchmark gesehen. Ich musste den auch in Vorbereitung dieses Community-Tests natürlich sofort auf einem 9800X3D mit einer 5090 laufen lassen und stelle auch heute noch die langsamste 5090 in diesem Benchmark. Aber mir ging es ja auch gar nicht darum, die schnellste 5090 zu stellen, zumal das ja auch nur ein Testmuster ist, was mittlerweile auch gar nicht mehr bei uns weilt, weil es war die Zotac Solid, soweit ich mich dran erinnere. Der Test zu der erscheint wahrscheinlich noch heute am Mittwoch, den 12. Februar, eventuell aber auch erst morgen. Ich weiß noch nicht, wie wir uns da final eingetaktet haben. Sondern es ging mir darum, die erste zu sein. Und ich hatte nicht erwartet, dass der Benchmark oder der Community-Benchmark, den du dazu veranstaltet hast, noch weitere 5090 in der Community. Also doch, ich hatte schon damit gerechnet, dass irgendjemand in der Community schon einen 5090 hat.
Nein, du hättest die Rock Astral testen sollen. Dann hättest du auch für mehr FPS gereicht, ganz bestimmt.
Ja.
Nee, wir haben ja tatsächlich, wenn wir jetzt hier nur in UHD sind, sind es ja inzwischen, zäumen wir das mal von hinten auf das Pferd, dann haben wir 5 5090, die vor dir sind. Ich glaube, insgesamt kamen 6 5090, die eingereicht wurden, bei über 420 Einreichungen. Ja. Die arme Sau, die das alles einpflegen durfte.
Angefangen habe ich ja damit. Ja, weil ich glaube, da warst
du. Ja, du hast die ersten 20 gemacht, genau.
Ja, so, während den Anfängen.
Also ich meine, die stärkste dieser 5090er, die ist 10% stärker als deine. Das würde sich ja schon dadadurch erklären, dass man auf Windows 10 ohne
Security-Features sitzt. Und damit ist der Abstand der stärksten 5090 mit 98X3D zu meiner, in Anführungsstrichen, 5090 mit 98X3D größer als der Abstand zwischen meiner 5090 und den schnellsten 4090. Der beträgt nämlich nur noch 7%, wobei da auch ganz schöne OC-Modelle, also ja, da wurde schon ordentlich übertaktet, ansonsten sind's kriegen wir schon wieder die 22, 23, 24.
Wir können auch mal schauen, was die schwächste 4090 ist. Guck mal, hier ist eine mit 190 Watt. Da bist du mit deiner 5090 ganze 54% stärker.
Ja. Na gut, aber dafür hat die da, glaube ich, auch annähernd 500 noch was Watt gezogen. Ja.
Ja, und gerade für solche Vergleiche, ne? Hier, was schafft denn meine Grafikkarte mit einer anderen CPU? Oder was passiert denn, wenn ich das Ding undervolte? Wie viel kann ich OC rausholen? Wie viel stärker wäre ich, wenn ich jetzt auf meiner CPU eine andere Grafikkarte einbaue, mir kaufe? Gerade für solche Vergleiche ist sowas natürlich eine reine Goldgrube. Man muss immer bedenken, es ist nur ein Spiel und es sind keine Ergebnisse, die unter komplett identischen Bedingungen entstanden sind, was Windows angeht. Es ist also nichts, wo Wolfgang seine Hand für ins Feuer legen kann, wie bei den anderen Tests in der Regel. Aber für die Tendenz, und es gibt hier wirklich ein breites Bild, ist sowas fantastisch.
Also es ist wirklich auch großartig, alternativ zu Multi-Frame. Flame Generation ist auch eine Titelidee von mir für diesen Podcast gewesen. Ihr seid der Wahnsinn. Vielleicht werfen wir eine Münde oder eine Münze oder man kann es auch noch vereinen, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Also klar, in dem Fall war es halt maximal einfach, weil es bedurfte keines kostenpflichtigen Titels, es bedurfte keiner Safe Games, man muss noch nicht mal irgendein Benchmarking-Tool installiert haben oder einen bestimmten Weg lang laufen. Einfacher geht's nicht. Ich hatte nur vorhin schon gesagt, man braucht ein bisschen Zeit. Ich glaube, jeder Benchmark-Durchlauf, weil der ja auch so eine Geschichte erzählt, dauert knapp 6 oder 7 Minuten, also wer alle 4 Auflösungen,
6,5 glaube ich,
wer alle 4 Benchmark-Runs gemacht hat, plus einmal die Shader-Kompilieren, je nach Rechner dauert das ja auch noch mal ein paar Minuten, der hat da schon so eine Dreiviertelstunde planen müssen. Aber es ist Wahnsinn, was da zurückgekommen ist. Und ja, wir haben auch auf der Roadmap, dieses ganze Community-Benchmark-System weiter auszubauen und das auch mal ein bisschen auswertbarer zu machen. Ist noch nicht so.
Aktuell ist die Ausstellung halt Steuerung F, ne?
ja, es ist nicht trivial, aber weil wir halt aktuell noch keine automatisierten Mittelwerte Mediane. Die haben wir auch nicht, aber wir haben auch keinen Median, wir haben keine Standardabweichung, wir haben nicht dies und jenes und das soll aber irgendwann mal kommen. Dann wird das Ganze auch noch ein bisschen hingebracht.
Ja, also gerade zum Beispiel, es wäre jetzt interessant zu sehen, wir haben so viele 4090, ne? Also gefühlt jeder zweite Benchmark ist halt eine 4090, wie das bei uns in der Community halt ist. Und ich finde ja persönlich, dass es zum Beispiel der Übersichtlichkeit eher einen Schaden tut, wenn man dann da oben eine riesige grüne Phalanx an dicken, langen 4090 Balken hat, weil man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und wenn man die dann aggregieren könnte zu einer, das schafft die durchschnittliche 4090 auf einem 9800X 3D, wenn beides Stock ist oder nicht OC. Es gibt ja ganz viele Balken, die halt das abbilden mit leichter Varianz, wenn man die aggregieren könnte und dann klickt man drauf und es kommen dann ganz viele kleine Balken. Also, das wäre fantastisch, aber das sind Ideen, die wir haben, aber noch sind sie
Wie viel
nicht da.
5080 Balken haben wir Stand letzter Datenbank-Run? Fabian, ich hab's vergessen. Sind es über 30?
Ich habe gestern geschaut und nee, nicht ganz. Es sind doch
32.
32. Ha, ich war noch bei 28. Nee, es sind ja nochmal zwei mehr. Genau, 32. 5080er, also deutlich mehr als die neuen Systeme mit einer 5090 tatsächlich, nicht nur 6, sondern 9.
Gut, aber das Thema müssen wir die Woche auch nicht nochmal ansprechen. Doch, wir wollen es jetzt in dem Moment, weil es so
Ja.
schön passt, es ist und bleibt eine absolute Katastrophe. 5080er, würde ich sagen, Einstiegsmöglichkeiten, wenn man überhaupt mal eine gesehen hat, ist ab 1,5. Letzte Woche gab es ja nochmal
Also bitte,
welche.
also ich meine, ich kann nur noch mal beteuern, bitte nicht
Ja,
kaufen, ne?
und 40,
Also diese
ja.
Grafikkarte ist nicht mehr als, also mehr als den UVP sowieso nicht, und weil es ja im Endeffekt nur eine 4070 ist oder so, 5070, also
Ja.
meine Empfehlung wäre generell nicht kaufen, aber es ist natürlich leicht dahergesagt. Wer halt eine neue Grafikkarte will, ja, was
Lass
macht
uns zu noch
der,
einer positiveren oder zu einer anderen Grafikkarte mit einer
ne?
positiveren Botschaft kommen, nämlich der Nvidia GT 1030.
Ach.
ja, von unserem lieben Community-Mitglied Schrotti.
Ja,
Ja.
also der hat nämlich geschafft, was lange als unmöglich galt. Und zwar die GTX 59 von Mitglied Steven B. zu unterbieten. Aber tatsächlich hat es die GT 1030 geschafft und ich glaube, das ist auch die schwächste Grafikkarte, die.
Die da noch
Also ich
kompatibel
glaube,
ist?
Maxwell war die Systemanforderung oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Ding Kepler noch irgendwie mitnimmt. Ich glaube, irgendwer hat gemeint, es stürzt nur ab. Und ich glaube, die GT 1030 ist dann auch das Lowest-End-Modell, was man da reinschmeißen kann. Und er kommt damit auf sagenhafte 2,9
Also so
FPS
wie ich um
mit.
die Jahrtausendwende Comanche 3 gespielt habe.
Also mit 2,9 FPS hast du nichts gespielt. Das war ja ein,
Also wenn
keine
am Ende der
Ahnung.
Hubschrauber nach abgeschlossener Mission aufgestiegen ist und man in dieser wunderschönen Kingdom Come-esken Voxelwelt sich umschauen konnte, dann habe ich da teilweise auf 800 mal 600 gestellt und das war ja Software-Rendering und dann hatte ich auf meinem, jetzt, Wolfgang würde jetzt sagen, hör mir auf mit deiner Comanche-Geschichte. Ja, da hatte ich weniger als 3 FPS, aber
Ach du Schande. Also hast du es nicht gespielt, sondern die Slideshow
ich habe es,
genutzt.
ich bin da spazieren gegangen quasi und da waren die FPS egal. Aber auch nochmal hier zur Grafik.
Du hättest vielleicht eine Zeitrafferaufnahme von deinem Spaziergang erstellen können, dass du es im
Also ich
Nachhinein
bin ja
so
fast
gesehen, wie es
gewillt,
eigentlich
mir
sein
nochmal, ich habe den
sollte.
Cyrix ja hier noch liegen, aber der ist in so vielen Schubladen und Händen und sonst was gewesen. Ich glaube nicht, dass der noch funktioniert, geschweige denn, dass ich da noch irgendein Board habe, aber bin fast geneigt, mir nochmal sowas anzuschaffen. Grüße an die Computerbase Retro Community, um Wolfgang zu zeigen, wie geil das damals doch wirklich gewesen ist. Kommen wir noch einmal zur
Vielleicht gibt es ja
Grafik.
sogar
Warte
Bumpmapping.
mal, Voxel, also das war alles, da war nichts gefaked. Da wurde jeder Pixel, wurde wirklich separat von der CPU
Jawohl,
gemalt.
das war noch nativ. Alles wurde möglichst ineffizient
Ja.
brute-forced.
Auf einem
Oh Mann.
Cyrix, der ja bei FP ganz schlecht war. Und jetzt haben wir wirklich das Thema von letzter Woche nochmal allumfassend aufgegriffen. Ich wollte noch einen Satz zur Grafikqualität von Monster Hunter Wilds und der damit erzielbaren Performance sagen. Community-Feedback war einhellig. Also dafür, dass es so aussieht, ist die Performance schon ziemlich Mist.
Also, ich habe mir sagen lassen, das sei wohl bei Monster Hunter Spielen normal,
Das
dass es
ändert ja
so
nichts an
ist.
dieser Aussage.
Ja, das tut es nicht. Ich meine, es ist auch nicht mein, also mein, ich habe es noch nie gespielt, muss ich fairerweise sagen. Also kenne ich mich damit auch nicht aus. Was ich interessant fand, ist, dass die CPU ja dann doch noch einen gehörigen
Ja.
Impact haben kann in diesem Spiel, auch in höheren Auflösungen. Gut, klar, überall mit Quality, außer in Full HD Upsampling, aber. Ja, also man könnte, denke ich, sagen, dass es hier theoretisch möglich wäre und dass andere Entwickler auch gezeigt haben, dass man eine identische oder vergleichbare Optik auch mit besserer Leistung hinbekommt.
Ja. Jetzt, wo ich nochmal zu UHD runtergescrollt habe, was mir wirklich auch aufgefallen ist, und das ist schon echt ganz krass, und wir sehen das ja bei unserer jährlichen Hardware-Umfrage, die wir, das habe ich ja auf dem Zettel stehen, übrigens auch noch die Tage mal auswerten müssen, Fabian. Das wäre doch eigentlich mal eine gute Aufgabe für die nächste Woche. Denn die ist ja seit 24. Januar durch und wir haben noch nicht drüber gesprochen. Aber zurück zu meinem Anfang, Satzanfang. Aber
ist nächste Woche nicht wieder belegt von
einer neuen heißen GeForce? Ah, schauen wir mal. Auf jeden Fall das Übergewicht von X3D-CPUs. Es ist halt
Wahnsinn. Ah, ja.
Also, ja.
Das war auch, das ist, ja.
Du hast es ja auch noch eingetragen im Backend und musst ja da teilweise noch das Naming, auch wenn sich die meisten Teilnehmer ja immer daran halten, dass sie bitte das alles schon so schön.
Also das mit den meisten, das ja, weiß stimmt. Ich jetzt nicht, ob
ich das unterschreiben würde. Ja auch hin und wieder. Da könnt ihr wirklich noch besser werden. Wir geben euch doch vor, wie ihr das zu benennen habt. Und das ist die Grafikkarte.
Wir brauchen so ein Drop-Down-Menü, sonst wird das nichts.
Ja, das gedacht. Aber wenn wir euch sagen, ihr sollt die Grafikkarte vor der CPU eintragen, und wir wollen nicht Core i9 vor dem, dann macht das bitte so. Aber X3D ist halt all over the place, auch wenn hier natürlich in der Regel stärkere Systeme mit high-endigeren CPUs, die auch alle ein bisschen neuer sind, zum Einsatz gekommen sind. Aber was ich jetzt auch gerade sehe, wir haben ja auch wieder eine China-GPU, ne? Den Sauer Ochsen KXU65.
Ja, da muss ich aber auch erstmal schlucken, als ich das eingetragen habe. Von mir.
Was? Was hast du getestet? Jetzt, lass es mal noch. Mit diesem Irrsinns. Nee, nicht mit diesem Irrsinns. Also, ja, ich bin so euphorisch, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Ich wollte einmal abschließend noch sagen, wirklich irre. Das Vorzubereiten hat dir wieder Arbeit gemacht, denn mal eben aufschreiben, was ihr zu tun habt, auch wenn der Benchmark eigentlich einem alt abnimmt, ist dann doch wieder nicht so einfach. Man will es ja zumindest von unserer Seite klar und deutlich ausformuliert haben, damit am Ende alles richtig läuft. Und wenn dann so viel.
Die größere Arbeit war aber in dem Fall das Einpflegen der Ergebnisse, weil es wirklich, also ich hätte auch nicht mit so einem Anstand, mir war klar, dass es mehr wird als zuletzt bei Stalker 2, wo das wirklich sehr viel Aufwand war, da verlässlich Benchmark-Ergebnisse irgendwie hinzubiegen. Ne? Das, ich muss ein Spiel kaufen, wir raten ab vom Kauf des Spiels, weil es technisch unausgegoren ist. Du kannst keine Safe-Games sinnvoll übernehmen, weil das Spiel da irgendwie rumzickt mit seinem Speichersystem und dann.
Ja. Ist schöner ja, so, aber es ist halt auch Arbeit.
Ja. Genau.
Du hast gerade schon gesagt, technisch unausgegoren. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zum ganz heißen Thema. Nämlich, ich sage das jetzt ein letztes Mal, der Nvidia Multi-Flame Generation. Es gibt ja jetzt wieder Berichte von 5090 Grafikkarten. Ich glaube, diese Berichte gibt es sowohl in Bezug auf die Founders Edition als auch auf. In Bezug auf Custom Designs mit verschmorten, abgebrannten Kabeln und Buchsen, also diesen 12 Volt 2x6 oder 12 Volt High Power, die ja letztendlich bis auf dem Stecker identisch sind, wobei dieser neue 12 Volt 2x6 Stecker ja nochmal besser Kontakt herstellen und auch halten können soll. Aber das allein macht es ja schon ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall gibt es Berichte, wo wieder Nutzer zeigen, dass Kabel verschmort, verbrannt, verkohlt und dann entsprechend auch die Buchsen sind. Same story, new generation, ja, hab ich.
Ja, also hast du nicht damit gerechnet fest, dass das passieren wird?
Doch, ich habe damit gerechnet, dass das passieren wird. So, und deswegen.
Denn nachdem das jetzt einmal ein Thema war bei der letzten Generation, wird das definitiv wieder passieren, weil das bei so vielen Grafikkarten, die genutzt werden. Also einmal wird es garantiert irgendwo auftreten, wenn es auch wieder nur eine User-Error war, aber dazu kommen wir noch und dann wird das natürlich medial eine Welle schlagen. Genau. Also da bin ich fest von ausgegangen, dass das wieder ein Thema sein wird, denn unvermeidlich ist nichts.
Deswegen haben wir jetzt, als die ersten Berichte am Wochenende aufkamen, erstmal die Füße stillgehalten, weil wir haben ja vor 100 Podcast-Folgen, glaube ich, mal darüber gesprochen, wie wir probieren, mit Skandalen umzugehen. Wir können uns Themen, die gerade extrem hot sind. Kann sein, dass es wirklich Folge 1 nach der 0 war. Können wir uns nicht verschließen, aber wir probieren halt trotzdem immer erstmal uns eine Meinung dazu zu bilden und haben dann erstmal die Finger davon gelassen. Und dann gab es ja gestern aber noch einen Beitrag von Roman der Bauer, wo ich mich immer wieder frage, wie sprechen das alle im nicht-deutschen Sprachgebrauch? Was stellen Sie sich dahinter vor? Hier kennt man ja den Wortwitz vielleicht, aber das wird einem Amerikaner sicherlich schwieriger fallen. Also von Roman, der Bauer Hartung, ein Video gab, der hatte eine dieser betroffenen Karten, in dem Fall eine Founders Edition, von einem Nutzer, der aus Berlin kam. Nächstes Mal kannst du dich auch gerne vertrauensvoll an uns melden, denn in die Hand gedrückt bekommen und hatte sich das angeguckt. Long story short, warum es da am Kabel, an der Buchse, an der Grafikkarte und an der Buchse am Netzteil geschmort hat, kann man einfach jetzt erstmal nicht wissen. Das ist ein Third-Party-Kabel, da wird jetzt auch wieder vorgewarnt. Auch das, ich finde, es gibt überhaupt keine Grundlage, um zu sagen, ihr dürft keine Cable-Mod oder sonst was Kabel kaufen, weil es gibt die empirische Evidenz nicht, dass es daran liegt und nicht an etwas anderem.
Ich glaube, Nvidia schreibt halt in so einem Quick-Install-Guide, dass man nur den Adapter, ja, der beiliegt, ja, oder ein offizielles Kabel oder was.
Steht aber in den Anforderungen auch, dass man alte 8-Pin-Kabel haben muss, um den Adapter zu betreiben, oder einen 16-Pin-Stecker. Ja, also das ist auch so, ja, vielleicht auch juristisch halbseiden gehalten damit.
Genau, also ich glaube, das wird eher so eine juristische Sache sein. Generell, dass das da halt drin steht. Aber also generell, ich meine, wenn es richtig gemacht ist, wenn es nicht Specs erfüllt, dann ist es ja dem Kabel egal, wer es hergestellt hat. Also ob das jetzt irgendein Mod-Ding von AliExpress ist,
solange es halt korrekt ist,
das 100-Euro-Kabel von, genau, ne? Also
gut, aber es gibt halt, man kann halt nicht sagen, Karten, die mit einem Adapter betrieben werden. Wobei, ich glaube, dieses Fehlerbild gab es aktuell noch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch auftreten wird. Aber in der Tat habe ich, glaube ich, noch keine Bilder gesehen von den Grafikkarten beiliegenden 12 Volt 2x6 Adaptern auf 3 oder 4 mal PCI Express 8 Pin, die verschmort sind, sondern es sind immer die 12 plus 4 Zuleitungen.
Kann man sich ja vielleicht auch schon erklären gleich, warum das so ist.
Ja. So, und jetzt gab es ja aber auch noch eine zweite Erkenntnis, und das war ja dann, was uns dann auch dazu veranlasst hat, doch nochmal auch auf diesen Zug aufzuspringen, dass Roman dann im Zuge von Basteleien, die er ja aus seiner Tätigkeit als Mitinhaber von Thermal Grizzly hat, nämlich irgendwie da aktuell an einer Wasserkühlung für die Founders Edition zu basteln am Wochenende, wohl dann auch zufällig oder mit Hintergedanken mal geguckt hat, wie das alles so warm wird, und festgestellt hat, dass an seiner Founders Edition wassergekühlt von diesen 12 Leitungen, von denen ja 12 Volt zuführen und 6 Masse sind, 2 extrem heiß wurden. Und da hat er sich so ein Zangenampermeter genommen, das ja auf, ja, das von dem elektrischen Leiter mit dieser Drei-Finger-Regel erzeugte magnetische Feld erkennen und darauf auf den Stromfluss zurückschließen kann, und hat gesehen, ach, nur diese zwei.
Möchtest du diese Woche den Deep Dive, den Erklärbär geben?
Nee.
Ist das diese Lorenz-Regel? Ja,
das ist, glaube ich, so, ne? Lorenz-Kraft. Und man muss die eine Hand, den Daumen und der Stromfluss. Ja. Und das misst so ein Zangenampermeter. Ist jetzt auch nichts, was man nicht privat kaufen kann. Die sind gar nicht so teuer. Es ist halt relativ langsam. Deswegen messen wir inzwischen ja den Stromverbrauch nicht mehr so. Das haben wir jahrelang gemacht, sondern auch noch, ja, Next Level halt mit 1000 Hertz, also 1000 Messungen pro Sekunde. Aber gut, ich habe mir dann, also er hat gesehen, es sind die zwei Kabel, die halt bis zu 150 Grad heiß wurden am Netzteil, an der Netzteilbuchse, die beide um die 20 Ampere führen, während andere deutlich unter 10 Ampere. Und ich glaube, zwei lagen nur bei 1, noch was Ampere lagen. So. Und das ist natürlich etwas, wo man denkt, okay, da gehen es 575 Watt bei 12 Volt, also um die 40x Ampere gehen über die Kabel, aber eigentlich geht beides nur bei 2, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich habe dann, aber in dem Moment ist seine Karte weder abgeraucht, noch das Kabel hat gebrannt. So.
Es wurde nur sehr warm.
Es wurde halt sehr warm und auch wohl über Spec. Also die Buchsen sollten eigentlich nicht 150 Grad erreichen, die er da gemessen hat in der Wärmebildkamera.
Ich glaube, nichts auf der Grafikkarte sollte 150 Grad erreichen. Soweit ich das richtig mitbekommen habe, sind diese einzelnen Kabel, also du hast gesagt, es sind ja 6 Stück, die da Strom, also die da die Ampere hinschaufeln sollen. Und ich glaube, die sollten jeweils maximal 9 Ampere liefern.
Ja, richtig. Also 22 ist schon ganz schön hart. Und die thermischen Auswirkungen hat man dann bei ihm gesehen. Ich habe dann gestern unsere 5090 Founders Edition genommen, habe dass wir nutzen ein Netzteil wie er, ein älteres Netzteil, ein Asus ROG Thor 1200 Watt Platinum 2. Er hat so einen Corsair AX 1600i. Das sind beides Netzteile, die von 12 Volt High Power noch nie was gehört haben. Wo es dann später...
Wie lange steht dieses Netzteil jetzt schon bei euch in der Redaktion und noch immer ist nicht diese hässliche Folie abgefriemelt?
Mann. Lange. Aber normalerweise ist ja auch der Deckel drauf. Auf jeden Fall wird da noch über offizielles Zubehör bei uns, das ist das Kabel, was damals Asus separat verkauft hat, werden zwei PCI Express Buchsen am Netzteil auf 12 Volt High Power übersetzt. Und bei dem AX ist es das gleiche von Corsair, nur dass er in dem Fall, ich glaube, kein Original Corsair, doch, er hat das Original Corsair Zubehörkabel benutzt. Und ich habe dann bei uns nachgemessen und habe auch Firma genutzt, auch die 5090 FE, das Kabel jetzt, ich habe auch nur einmal gemessen, das Kabel steckte drin und hatte zwischen, ich glaube, 5 Ampere und 11 Ampere auf den Kabeln. Also auch ein deutliches Ungleichgewicht, aber jetzt nicht so eklatant wie bei ihm, wo letztendlich 85% des Stroms über 2 von 6 Kabeln zugeführt wurde. Jetzt habe auch andere nachgemessen, zum Beispiel auch Andreas Schilling von Hardwarelux hat es gestern dann direkt an 3 Karten gemacht. Der meinte dann auch noch, bei seiner Founders Edition hätte er es 2-mal gemacht, nachdem er den Stecker nochmal neu eingesteckt hat, dann wäre das Bild ein ganz anderes gewesen. Ja, es hat natürlich auch immer was.
Aber bei dem kam und generell bei allen anderen Testern kam jetzt nicht raus, dass ein Kabel, ja, das einzelne Kabel 20 Ampere.
Also deswegen würde ich auch da sagen, irgendwas ist da wieder im Busch, inklusive Anwenderfehler. Die werden auch in dem einen oder anderen Fall die Ursache gewesen sein. Möglicherweise aber eben nicht nur. Und das, was Roman da gestern beobachtet hat, muss ja auch eine Ursache haben.
Ja, also ich meine, wir wissen im Endeffekt nicht, liegt es am Kabel, liegt es an der Grafikkarte, liegt es am Netzteil, liegt es am Anwender. Und wenn es an der Grafikkarte liegt, ist die Frage, liegt es nur an dieser Grafikkarte, ist es ein Montagsmodell oder liegt es an einer ganzen Charge von Founders Editions oder ist es ein Konstruktionsfehler generell bei der Founders Edition, der sich vielleicht nur zeigt, wenn die Umstände dafür günstig sind, dass er sich zeigt. Kann alles sein. Das eine vielleicht mehr wahrscheinlich als das andere, aber wir wissen es. Stand jetzt nicht.
Also ja, was in der Kritik steht, ist, das hat ja auch der Bullseid, der sich ja in der Regel Platin oder immer wieder Platin-Layouts anguckt, hatte das schon neulich kritisiert, dass auf der Founders Edition die stromzuführenden 6 Leitungen direkt im Stecker auf der Karte in einer vereint werden. Und während andere Custom-Designs das auf 2x3 aufteilen oder Asus bei der Astral, wobei ich das jetzt auch nicht zu ihrer Ehrenrettung in Anbetracht des vierten Lüfters anführen würde, ja für alle 6 Leitungen separat aus, ja auch bis auf die Karte führt und die auch separat überwacht, was Stromstärke und ich glaube auch Temperatur anbelangt, das kann man dann in dem Tool nachschlagen, GPU Tweak 3, ohne dass die Karte jetzt etwas tun würde, wenn irgendwas völlig außer der Reihe läuft. Ja, man sieht es dann halt nur. Und ich glaube auch nur, wenn man das Tool offen hat. Aber Nvidia hat es halt nicht gemacht. Das heißt, es gibt da letztendlich auf der Karte keine Möglichkeit, dass die sagt, nee, so geht es hier nicht. Ja, sondern sagt einfach, okay, hier sind 6 zuführende Leitungen, ich nehme alles an, pack's zusammen, verteil's auf die VRMs und hier.
Und also man muss da vielleicht auch nochmal, das war halt bei der 4090 noch anders und das ist auch bei den 5090ern, du hast es gerade schon gesagt, bei den Custom Designs in der Regel anders und davor bei der Generation, bei den 30ern war es sogar so, dass es wohl 3 Leitungen bestehend aus 2 Kabeln, wenn man so will, waren, die da gehandhabt wurden. Das heißt, man hatte eine stärkere Aufteilung der Last. Man konnte zwar auch da.
Nee, gut, die Frage ist ja auch mal, was damit gemacht wird, ne?
Die Grenzwerte gehen. Ja. Aber man hatte nicht die Situation, dass man so stark drüber und runter gehen kann, wie man das hier jetzt kann. Ne? Das ist halt, das ist ein dummes Beispiel vielleicht, aber ne, man nimmt sich 3 Behälter mit Wasser und schwenkt die rum und dann sind die einzelnen Wellen, die da entstehen, was rüberschwappt, kleiner, als wenn man sich einen großen Behälter nimmt, wo genauso viel Wasser reinpasst und den rumschwenkt, dann entstehen da ganz andere Wellen drin. Und so ist es jetzt halt bei der 5090 Founders Edition anscheinend. Und wenn dann da halt ein Kabel einen geringeren Widerstand hat als das andere, weil es besser gelötet wurde, weil es kürzer ist, was weiß ich.
Ja, aber die Unterschiede müssten da halt schon signifikant sein. Aber ja,
Ja, und dann kommt, vielleicht kommt das eine mit dem anderen zusammen. Ne? Dann ist ein Staubkornstecker oder was auch immer und der sitzt ein bisschen schief und
Metallspäne.
Dann. Ist es,
aber auch das, klar, beim häufigen Stecken, auch sowas kann alles passieren. Nvidia sagt halt nichts. Ich meine, vielleicht wissen sie selber nicht, was Sache ist. Müssen der Sache jetzt erstmal auf den Grund gehen. Es ist natürlich immer gut, wenn man sich äußert in dem Moment, wenn man weiß, was Phase ist. Auf der anderen Seite. Ja, Intel zurückblickend mit den ganzen Core-i-CPUs hat irgendwann mal gesagt, wir gehen
das
dem
war
nach,
jetzt auch
aber
gerade
es ist natürlich
meine,
auch immer gleich zugestellt, ja. dass da was ist. Also es wird so interpretiert, wenn der Hersteller, insofern ja.
Genau, also wenn sie jetzt sagen, ja, wir gehen dem auf den Grund und untersuchen das und so, dann ist es
bestätigt
von wegen, ja, da ist was. Ne? Das müsste dann auch erstmal nicht los, aber...
So,
Im Zweifelsfall sind wir natürlich auf der Seite, dass wir sagen, sowas sollte bei einer Grafikkarte jenseits der 2000 Euro nicht passieren.
Nein, ich finde auch, dass man sagen muss, dass wie auch immer man den Strom auf diese Grafikkarte kriegt, müsste es oder kann es nicht sein, dass Nutzer, die sich an die Vorgaben halten, die die richtigen Netzteile nutzen, Kabel nutzen, die dazu kompatibel sind, dass die dann vor solchen Problemen stehen. Oder kaputte Grafikkarten.
Ja, das ist halt. Man ist halt auch wirklich bei dem Aspekt, dass dieses Kabel ja jetzt schon wieder an der Grenze ist. Ne? Also wir haben das ja im Endeffekt eingeführt, weil wir gesagt haben, 4 8-Pin-Stecker an der 3090 sind absurd.
Ja, sieht halt so absurd aus, wie es halt
irgendwie,
ist. Ne?
Ja, das auf der anderen Seite. Ne? Also ich meine, dieser Stecker kaschiert natürlich ein Stück weit irgendwo auch für den Endanwender, was er sich da eigentlich für eine Stromschleuder in den Rechner reinsteckt. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass die Hersteller, die Custom Design Hersteller, schon 3 8-Pin bei 300 Watt verbaut haben, einfach nur um den Headroom zu haben, damit vielleicht genau sowas, wie jetzt hier jetzt gerade der Fall ist, nicht passieren kann. Das heißt, bei der 5090 bräuchten wir was? 6 8-Pin-Stecker nebeneinander in einer Reihe. Also das wäre schon eine ganz schöne Batterie, ne?
Ja, die Kabel musst du erstmal
alle... Du bräuchtest auch erstmal Netzteile, die das machen. Ne? Und dann hättest du wieder das Problem...
Gehäuserückwand.
Ja, und dann hättest du das Problem, dass da irgendwer hingeht und so einen 4-fach 8-Pin-Stecker an alle reinsteckt und dass das dann ganz am Ende dann doch wieder nur auf... wie viele Leitungen sind stromführend beim 8-Pin-4?
Ich glaube 5. 3. Der eine ist ja auch so ein Sense,
ja,
also der eine
noch
ist
schlimmer.
Kontakt, 3 sind stromführend, 4 ist Masse.
Ja. Ja. Also, ja. Stimmt, ja. Also das sollte dieser Stecker ja eigentlich lösen, das Problem, indem man gesagt hat, man hat einen intelligenten Stecker, der sehen kann, was möglich ist, aber wenn man das dann halt so unintelligent zusammenbaut, also wenn das
gut,
das Problem ist.
Der sieht ja auch nicht,
ne?
Was möglich ist, der sieht nur, dass die Grafikkarte sagt, ich will 600 Watt und der Stecker sagt, ich gebe dir 600 Watt.
Ja. Und das ist ja schon das Ding, ne? Also das ist ja quasi das Limit des Steckers. Oder für wie viel mehr ist der ausgelegt? 10% Headroom oder sowas,
ja,
hat er, glaube ich.
Ja, 600 Punkt und dann, ja.
Und da ist man ja jetzt schon, ne? Also man betreibt den an der Grenze der Spezifikationen und dann darf man sich halt irgendwo auch nicht wundern. Ja, also es ist da kann man vielleicht schon sagen, es ist vielleicht fahrlässig, dass sie da nur einen Stecker dran gepackt haben. Weil sie hätten rechnen müssen mit sowas. Ich weiß es nicht. Also meiner Meinung nach ist es fahrlässig, eine Consumer-Grafikkarte mit 600 Watt zu produzieren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner 250 Watt 4080 und einem billigen AliExpress-Adapterkabel noch nie ein Problem hatte.
Ja, bitte
hatte.
Nicht nachmachen. Ja? nur weil es bei dir läuft, das reicht auch nicht, um...
Ja, ist jetzt keine... ich will das Ding jetzt nicht segnen, aber...
Ja, auf der anderen Seite ist Wolfgang... mit seinem 12-Volt-High-Power-Adapter an dem älteren Asus-Netzteil, das er jetzt schon seit RTX 3000 im Rechner drin hat, würde ich... seit 4000. 3000 hat ja noch ohne die Sense-Pins, das hätte nicht gepasst. Aber seit 2,5 Jahren nutzt Wolfgang das gleiche Netzteil mit dem gleichen Kabel, was er auf AMD-Karten nicht nutzt. Aber seit 3000 nutzt er überwiegend, also wann immer es eine Founders Edition gibt, nutzt er für alle Benchmarks, für alle Technik-Spiele-Tests. Wenn die Karte da drin ist, ist es die Founders Edition, wenn es nicht anders dran steht. Die werden alle mit dem 12+4-Pin-Stecker betrieben. Seit 2,5 Jahren, das Ding hat tausende Steckvorgänge gesehen. Heißt es, dass er perfekt ist, dass da nichts passieren kann? Überhaupt nicht, aber es ist halt nichts passiert.
Aber du hast auch gemeint, das Ding ist, das sitzt wohl.
Ja, aber
das
sagt Wolfgang,
so
das war schon
unbedingt.
Immer so. Ja, also, ja, deswegen, ich.
Also, es sitzt locker, es wackelt da drin rum.
Aktuell ist, entweder kümmert euch drum, sorgt dafür, dass Nutzer wissen, woran es liegt, Und wenn man felsenfest sagen kann, das liegt daran und ihr braucht euch alle keine Sorgen machen, weil es ist B und wenn ihr alle A macht und A steht ja überall geschrieben, dann passiert nichts, dann tut es. Aber diese Ruhe ist Mist und dass es überhaupt passieren kann, Stand jetzt und keiner sagen kann, es liegt daran,
wir müssen natürlich auch
Kabel
wieder
halt alle, weiß ich nicht, ne, Käse sind.
Wir wissen halt auch nicht, wie viele 5090 schon weltweit in Betrieb sind und wie viele jetzt davon tatsächlich betroffen sind.
Fünf in der Community?
Also
ich zeig dir gerade vier, was ist mit mir los? Und keine ist betroffen.
Ja, aber die sind ja nicht, ja, genau. Also, von wie vielen haben wir jetzt was gehört, die betroffen sind? Von zwei oder von drei?
Ja, vielleicht sind es auch schon vier. Es gab heute Morgen wieder ein Bild.
Je nachdem, wie viele es halt schon gibt, die in Betrieb sind, sind das halt Kennzahlen, die quasi außerhalb jeglicher statistischen Relevanz sind. Also es ist halt auch immer schwierig, da von außen drauf zu blicken. Die Zahlen hat im Zweifel zwar nur Nvidia. Was sie damit machen, weiß ich nicht.
Einer Sache sicher. Wir reden auch nächste Woche drüber. Weil entweder gibt es ein Statement oder es gibt weitere Fälle. Ich werde die Woche auch noch mal den gleichen Zangen-Ampere...
Es braucht noch das Bild von so einem PC, der qualmt in Flammen aufgeht, dann ist die ganze...
Machst du mir da was, irgendwas mit KI? Perfekt. Schickst du mir gleich?
Du kannst mir mal eine 5090 rüberschicken und ich hole mal das AliExpress-Kabel und wir schauen mal.
Leider keine. Aber wir werden das Thema nächste Woche bestimmt nochmal aufgreifen. Genauso wie möglicherweise ein Test einer weiteren GeForce RTX 5000. Und die kommt ja auch noch mit diesem Stecker, denn auch 5070 Ti und 5070 kommen ja noch damit und offensichtlich auch wieder vorgegeben von Nvidia. Also wer die Karte verbauen will oder wer den Chip haben will für eine Karte als Custom Design, der muss diesen Stecker verbauen. 5060 und 5060 Ti, die Grafikkarten, die du am liebsten totschweigen würdest, da sind wir dann ja safe. Da gibt es dann klassisch 8.
Ne, letztere kommt der mit 16 wahrscheinlich. Ist nur die Frage, wie die bepreist ist. Ne? Und dazwischen haben wir ja noch die 5070, a.k.a. schon wieder eine 4070 Ti, wo wir vor zwei Jahren schon gesagt haben, das ist ein hoher Krepierer mit dem Speicherausbau. Jetzt kommt das Ganze nochmal, ich verstehe es nicht. Aber die 5070 Ti, das ist ja quasi der einzige Lichtblick dieser gesamten Generation. Das könnte ja vielleicht sogar was werden nächste Woche. Gut,
dann vertagen wir dieses Thema auf nächste Woche. Bis dahin, lern fleißig. Mach dir ein Pausengedanken über Erklärbär-Schnipsel. Spiel nicht zu viel Kingdom Come Deliverance und bleib vor allem gesund.
Ja, nächste Woche wird nur nichts erklärbar, aber vielleicht können wir mal schauen. Ich sag jetzt mal noch nichts. Wir schauen mal.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.